NDR 2 Update um 5 mit Jessica Liedtke.
So, hier bin ich. In die internationalen Ukraine-Verhandlungen kommt plötzlich Bewegung. Doch was könnte dabei herauskommen? Und Kinder und Jugendliche würden sich bei der Bundestagswahl offenbar anders entscheiden als die Erwachsenen. Frieden für die Ukraine nach fast 3 Jahren Krieg. Das klingt erstmal wie eine wirklich gute Nachricht. Die USA wollen mit Russland über einen möglichen Friedensdeal verhandeln. Und zwar schon sehr bald. Im saudi-arabischen Riad wollen der russische Außenminister Lavrov und sein US-Kollege Rubio schon morgen darüber sprechen, wie der Ukraine-Krieg beendet werden könnte. Aber an diesen Verhandlungen gibt es auch viel Kritik. Sie finden nämlich ohne die Europäer und ohne die Ukraine statt. Frage deshalb an Russland-Expertin Sarah Pagung, wie nah sind wir wirklich an einem Frieden für die Ukraine dran?
Also ich denke, wir sind davon noch sehr weit weg. Es gibt ja Gründe, warum es bisher keinen Frieden oder auch nur einen Waffenstillstand gab. Und das ist ja zum einen, dass Russland nicht bereit ist, von seinen Kriegszielen, also eben die Zerstörung der ukrainischen Staatlichkeit, zurückzutreten. Und auch eben andererseits, dass es natürlich viele, ich sag mal, detaillierte oder strukturelle Herausforderungen bei so einer Verhandlung gibt. Also wo genau, an welcher Linie würde ein Waffenstillstand beschlossen werden? Wer sichert den ab? Was passiert mit den von Russland annektierten Gebieten? All das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Und da, glaube ich, müssen wir erst mal sehen, ob die US-Administration überhaupt eine Idee hat, wie man daran gehen kann.
Außerdem sitzt ja noch nicht mal der ukrainische Präsident mit am Tisch. Was kann sein Land also von diesem Treffen überhaupt erwarten?
Also ich denke, für die Ukraine insbesondere, aber für Europa insgesamt ist das natürlich ein Worst Case, dass über die Zukunft des Landes noch dieses Kontinents verhandelt wird, ohne dass offensichtlich die Ukrainer und die Europäer mit am Tisch sitzen. Aber das ist natürlich auch ein Problem für die US-Amerikaner, denn was wir bis jetzt von ihren Offiziellen hören, ist ja, dass sie zwar einen Plan vorschlagen sollen, aber beispielsweise dann die Europäer das durch eigene Kräfte absichern sollen. Das heißt, man ist natürlich hier auch darauf angewiesen, dass die Europäer kooperieren.
So, und die Europäer, die setzen sich ja genau deshalb heute zusammen, um zu überlegen, wie können sie denn noch beitragen zu diesem möglichen Friedensdeal. Was sagen Sie, wie viel Einfluss können Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die EU da jetzt überhaupt noch nehmen?
Es ist sicherlich ein sehr schwerer Kampf für die Europäer. Also zum einen geht es jetzt darum, erstmal herauszufinden, was kann man überhaupt beitragen von europäischer Seite. Und dann ist eben die Frage, ist das etwas, was den USA reicht? Denn man hat ja von dort immer wieder Forderungen gehört, dass die Europäer für ihre eigene Sicherheit aufkommen sollen.
Hat denn Europa es einfach schlichtweg verschlafen, deine eigene Rolle einzunehmen?
Ich glaube, es ist sowohl die Schuld der Europäer als auch in der neuen Strategie der US-Administration zu suchen. Also die USA und Trump machen jetzt ja ganz klar, dass sie es vor allen Dingen alleine machen wollen, dass sie nicht sonderlich viel Wert legen auf die Kooperation mit den Partnern. Aber ist es natürlich vor allen Dingen auch Konsequenz der Tatsache, dass die Europäer sich in ihrer Sicherheit in den letzten 30, 35 Jahren vor allen Dingen auf die USA verlassen haben und eben nicht bereit waren, ausreichend in ihre eigene Verteidigung zu investieren.
Sagt Sarah Pagung, Russland-Expertin der Körperstiftung hier bei NDR 2. Jetzt ist es wirklich nicht mehr lange hin. Am Sonntag wird gewählt. Und da geht es nicht nur um unsere Zukunft, sondern auch die unserer Kinder. Wenn die mitreden dürften, wie würden die eigentlich abstimmen? Das wissen wir jetzt oder haben zumindest eine gute Ahnung davon, denn das wird inzwischen vor jeder größeren Wahl durchgespielt, bei der sogenannten U18-Wahl. Da können Kinder und Jugendliche unter 18 in Schulen, Vereinen und Jugendclubs mal so tun, als würden sie bei der Bundestagswahl mitmachen. Jim Bob Nickschers, NDR 2 Berlin. Was ist denn diesmal das Ergebnis?
Ja, das Ergebnis sieht tatsächlich anders aus als die aktuellen Umfragen unter den Ü-18-Jährigen, also den tatsächlich Wahlberechtigten. Vorne liegt bei Kindern und Jugendlichen die Linke mit fast 21%. Auf Platz 2 kommt die SPD mit fast 18%. Erst dann die Union und die AfD, beide bei etwas mehr als 15%. Damit liegt die AfD bei den unter 18-Jährigen deutlich vor den Grünen. Die kommen nur auf rund 12,5% der Stimmen. Auffällig ist die Tierschutzpartei, die landet bei fast 4% und liegt damit noch vor der FDP.
Und können wir daran sehen, was die Jungen in der Politik vermissen?
Also von den Organisatoren der U18-Wahl, dem Bundesjugendring unter anderem, heißt es, das Wahlergebnis ist schon ein Signal an die Politik und die anderen Generationen. Und zwar, dass junge Menschen eben vielfältige politische Interessen haben und mehrheitlich Parteien wählen, heißt es, die für ein demokratisches Miteinander stehen. Repräsentativ ist diese U18-Wahl allerdings nicht. Diesmal wurden etwas mehr als 160.000 gültige Stimmen abgegeben. Das liegt auch weit unter dem Rekord von 2021. Da waren vor der Bundestagswahl mehr als 260.000 Kinder und Jugendliche zur U18-Wahl gegangen.
Die Organisatoren, die kritisieren ja auch, dass Kinder und Jugendliche ausgeschlossen werden von der Bundestagswahl. Soll sich daran eventuell mal etwas ändern?
Ja, schon jetzt dürfen Jugendliche ja mit 16 zum Teil wählen. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr war das so oder auch in mehreren Bundesländern bei den Kommunal- und Landtagswahlen. Bei Bundestagswahlen bleibt es wohl erstmal bei den 18 Jahren als Minimum. Zwar sind SPD, Grüne, Linke und auch die FDP inzwischen dafür, das Wahlalter abzusenken. Union und AfD aber sind weiter dagegen. Das heißt, für eine Grundgesetzänderung, die es dafür bräuchte, reicht das nicht aus.
Alles klar, danke nach Berlin. Zu Hause ist es gerade bei vielen unruhig. Es wird gehustet, geschnieft, nachts nicht durchgeschlafen. Viele von uns sind erkältet. Und besonders eine Gruppe trifft es doll. Viele Kinder sind schwer an Grippe erkrankt. In den vergangenen Wochen hat das nochmal deutlich zugenommen. Anfang Februar waren deswegen 5-mal mehr Kinder im Krankenhaus als noch Anfang Januar, sagt die zuständige Ärztegesellschaft. Jakob Maske ist Sprecher des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendärzte und selber Kinderarzt. Herr Maske, Kinder, die wegen Grippe im Krankenhaus landen. Das klingt erstmal bedrohlich. Ab wann wird eine Grippe für Kinder so gefährlich?
Also natürlich gibt es immer extra gefährdete Kinder, also Kinder mit Grunderkrankungen, Herzerkrankungen oder auch Lungenerkrankungen oder auch Immunschwächeerkrankungen etc. Die haben natürlich eine besonders große Gefahr, auch schwer zu erkranken. Aber wir sehen leider auch jedes Jahr wieder ganz gesunde Kinder ohne Grunderkrankungen, die sehr schwer erkranken, ins Krankenhaus müssen oder selten ein Glück, aber auch sterben.
Dann hacke ich doch da direkt nochmal nach. Ab wann muss ich denn mit meinem hustenden, schniefenden, vielleicht fiebernden Kind zum Arzt?
Das ist pauschal sehr schwierig zu sagen, aber wenn der Allgemeinzustand sich verschlechtert, wenn das Kind nur noch schlapp ist, wenn es nicht mehr trinkt, nicht mehr isst, dann sind das alles Alarmzeichen, die Sie dazu bewegen sollten, zu Ihrem Hauskinderarzt zu gehen oder sofort auch ins Krankenhaus, wenn es schlimmer ist. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die einfach nur fiebern, auch sehr lange fiebern und dabei krank sind. Und das ist nicht immer unbedingt sofort ein Grund, zum Arzt zu gehen. Also man muss schon genau gucken, wie geht's meinem Kind, denn es kann auch ohne Fieber sehr, sehr krank sein.
Woran liegt das denn, dass gerade so viele betroffen sind?
Na, wir sehen ja in jedem Jahr eine Grippewelle, die im Winter, entweder im Dezember, Januar, Februar meist kommt. Und wir sehen in jedem Jahr auch so einen Peak, wie wir ihn im Moment sehen. Das ist also erstmal zunächst nichts Ungewöhnliches. Wir sehen im Moment relativ viele Kinder. So diese Grippewelle ist eben mal im Dezember, mal im Januar, mal im Februar.
Jetzt bleibt es ja oft nicht aus, dass ich mich als Mutter oder als Vater oder auch die Großeltern doch auch anstecken. Hilft da eigentlich nur eine Maske oder wie kann ich mich schützen, wenn ich mich um ein krankes Kind kümmere?
Also natürlich empfehlen wir allen Großeltern, die auch vor allen Dingen über 60 Jahre alt sind, schon eine Grippeimpfung. Das ist eine STIKO-Empfehlung. Und natürlich kann ich mich auch als Eltern durch eine Grippeimpfung schützen und auch die Kinder kann man mit einer Impfung schützen. Die ist natürlich nach der STIKO für diese Gruppen noch nicht empfohlen, es sei denn, man hat eben schwerkranke Angehörige in der Familie, dann hat man auch eine Indikation für eine Impfung nach der STIKO.
Vielen Dank für die Infos.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.